Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr schon mit Jesus lang lebt oder kurz, je nachdem. Aber mir geht es so, je länger ich mit Jesus lebe und je mehr ich mich auseinandersetze mit anderen Religionen oder sogar teilweise mit verschiedenen, zum Beispiel esoterischen Richtungen, desto deutlicher wird mir, was für einen unvergleichlich genialen Gott wir haben. Und dazu kommt noch, dass dieser Gott, der so genial ist, unvergleichlich, dass wir Kinder dieses Gottes sein dürfen. Und das hilft eigentlich, mir hilft das immer, wenn man sich dann anschaut, diese Religion und was weiß ich so, und vergleicht es dann, dann wird das besonders deutlich. Ich habe mal überlegt, nehmen wir mal zum Beispiel die Astrologie. Was sagt die Astrologie? Sie behauptet, dass die Sterne, die dort oben sind, unser Leben bestimmen. Was sie festlegen, das wird in unserem Leben eintreten. Wir können überhaupt nichts gegen tun, die machen das ja einfach. Und wenn jetzt irgendwo etwas Schlechtes prognostiziert wird, dann können wir diese Sache nur ausweichen, wir bleiben im Bett liegen, dann passiert uns nichts, oder wir sind dem ausgeliefert. Wir können aber nichts ändern. Und dazu kommt noch, dass diese Sterne, die dort oben sind, überhaupt keine Beziehung zu uns aufbauen wollen. Die interessiert das doch null, die Bohne, wie es uns geht. Die sagen, das passiert und das musst du schlucken. Da. Oder nehmen wir Naturreligionen. Dann kann man auch noch dazu den Hinduismus und Buddhismus nehmen, so im Groben, ist ganz klar, ist ja ganz differenziert. Aber im Grunde, diese Götter, die es in diese Religionen gibt, sind keine Götter, die eine liebevolle Beziehung zu uns Menschen suchen. Und das merkt man daran, dass diese Menschen vollkommene Furcht vor ihren Göttern haben. Sie opfern nicht Gott etwas, ihren Gott, weil sie denken, ich tue das jetzt aus Liebe für diesen Gott, so wie wir es machen, sondern sie machen das, weil sie Angst vor dem Gott haben. Sie müssen ihn milde stimmen. Wenn sie das nicht machen, dann droht ihnen eine Strafe, Krankheit, Unglück oder sogar der Tod. Im Islam wird zum Beispiel ja immer wieder von dem liebevollen Gott gesprochen. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie dieser Gott im Islam beschrieben wird, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass dieser Gott überhaupt nichts mit dem liebenden Gott der Bibel gemein hat. Denn nicht nur die Tatsache, dass ein islamischer Gott niemals sich geopfert hätte für uns Menschen, ist auch dieser Gott überhaupt nicht interessiert an einer Beziehung an uns. Die Psalmen, die wir in der Bibel finden, die so persönlich sind, wo Gott Zuspruch bringt, wo es persönliche Sachen auswählt, kennt der ganze Koran nicht. Man spricht von der ersten Sure, die einen Ansatz, ein bisschen etwas Persönliches hat. Aber sonst findet ihr es nicht. Dieser Gott sucht nicht die Beziehung, sondern dieser Gott sagt dir nur, was du zu tun hast und was nicht. Und ansonsten bleibt er völlig distanziert, unpersönlich und man weiß nie, wie dieser Gott handelt. Wie anders ist da doch mal der Gott der Bibel? Von der ersten Seite bis zur letzten Seite beschreibt die Bibel, wie Gott uns sucht, uns liebt. Das fängt nach dem Sündenfall an. Der Sündenfall ist passiert und was macht Gott? Wo bist du, Mensch? Und schon da, in dem ersten Kapitel geht es schon, da schafft Gott schon eine Lösung für die Sünde. Das ist dann, wo er davon spricht, du wirst in Verse stechen und so weiter. Das ist schon Aussicht auf Jesus Christus. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineinschauen, dann werden wir merken, wie außergewöhnlich dieser Gott ist, welche Liebe er hat. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und dann geht er für uns ans Kreuz für unsere Sünden, er stirbt. Und er macht das, damit nicht nur unsere Sünden weggenommen werden, sondern dass wir eine Beziehung zu diesem Gott haben können. Das ist seine Absicht. In Kapitel 15, wo wir jetzt hinkommen in unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium, beschreibt Jesus sehr eindrucksvoll in den drei Gleichnissen die liebevolle Suche Gottes nach uns Menschen. Und die Sehnsucht, die er hat, dass eine Beziehung zwischen uns besteht und bleibt. Letzten Sonntag hat Michael Sames über die ersten beiden Gleichnisse gesprochen. Einmal verlorene Schafe, verlorene Münze. Und heute kommen wir zum dritten Gleichnis, dem verlorenen Sohn. Aber es ist entscheidend, dass wir erkennen, es geht hier nicht nur um einen verlorenen Sohn, sondern dieses Gleichnis handelt von den zwei verlorenen Söhnen. Aber das werden wir noch sehen. Wir wollen uns erstmal den jüngeren Sohn anschauen. Und da sehen wir, dieser Mann ist auf der Suche nach Freiheit, nach Leben. Jesus beginnt dieses Gleichnis und sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagt der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Also wenn ich zu meinem Vater gehen würde, würde ich sagen, Papa, pass mal auf, du kannst mir jetzt schon mal mein Erbe auszahlen. Dann würde er das machen, wäre überhaupt kein Problem. Aber zur Zeit von Jesus ist das, was Jesus hier beschreibt, ein absoluter Skandal. Es ist eine Katastrophe. Wie unmöglich das ist, das wurde mir bewusst, als ich einen Missionar gehört habe, der in Ägypten arbeitet. Der ist in Ägypten und der unter anderem arbeitet er unter dem Volk der Nubier. Die Nubier ist ein Volk, das zwischen Ägypten und Sudan liegt. Und dieses Volk, da wo der Aswan-Staudamm ist, hat das damals gelegt. Und als der gebaut wurde, wurde dieses Volk einfach an einem anderen Ort gepflanzt. Und dieser Missionar hat an diesem Volk eine Bibelübersetzung gemacht. Und weil er nicht Nubisch konnte, sondern nur Arabisch, ist er hingegangen und hat dann immer den Übersetzer gesagt, waren am Lukas-Evangelium, pass mal auf, übersetzt das und das, und dann hat er das aufgeschrieben und so weiter. Jetzt muss man wissen, dieses Volk der Nubier, wie viele andere Völker im Orient auch, haben eine Kultur, die sehr ähnlich noch zur Zeit von Jesus Christus ist. Und das war spannend. Und sie kommen also, die beiden Übersetzen, kommen an das Lukas-Evangelium, sie kommen genau an diesen Vers an. Und dann sagt auf einmal der Übersetzer, nee, das übersetze ich nicht. Und der Missionär, was soll das? Ist doch kein Problem. Warum übersetzt du das nicht? Und dann sagte er, so etwas macht ein Sohn mit seinem Vater nicht. Denn das bedeutet, dass der Sohn den Tod des Vaters sich wünscht. Versteht ihr, wie explosiv dieser Text ist? Der Sohn im Gleichnis wünscht seinem Vater den Tod. Er zerstört mit seiner Forderung nach dem Erbe für immer die Beziehung zum Vater. Dazu kommt noch, dass nicht nur die Beziehung zum Vater zerstört ist. Der Vater und der Sohn leben in einer Dorfgemeinschaft. In dem Moment, wo das rauskommt, kann der sich beim Dorf nicht mehr blicken lassen. Die Beziehung ist vorbei. Nie wieder darf der zurück, weder zum Vater noch in das Dorf. Und wir können uns fragen, warum macht der Sohn denn sowas? Was ist denn die Absicht? Warum macht er sowas Blödes? Der Sohn will bewusst den Bruch zum Vater. Weil im Grunde ist ihm der Vater total egal. Für ihn ist der Vater jemand, der ihm nichts gönnt, total einengt und bestimmt, das wirkliche Leben gibt es nicht zu Hause hier beim Vater, sondern dort draußen in der weiten Welt, da wartet das wirkliche Leben. Spaß haben alle anderen, aber nicht er, wenn man so einen Vater hat. Und er muss raus hier, damit er endlich leben kann und nicht den frommen, muffigen zu Hause verkommt. Und deswegen bricht er mit dem Vater. Er hat keine Lust mehr zurückzukommen. Braucht er gar nicht mehr. Kann er darauf verzichten. Jesus erzählt uns hier nicht dieses Gleichnis, damit er einen Vortrag vom Erbrecht halten möchte, sondern Er erzählt diese Geschichte, damit wir uns Gedanken machen sollen über unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Vater. Denn in diesem Gleichnis steht der Vater für Gott, für unseren Gott. Und der Sohn, das sind wir, Töchter und Söhne Gottes. Und Jesus möchte, dass wir uns mal ganz ehrlich mal innehalten, mal uns fragen und in unser Herz hineinschauen und fragen, welche Haltung habe ich eigentlich gegenüber Gott? Er fragt uns so indirekt durch dieses Gleichnis, wie geht es dir eigentlich mit mir? Sei mal ehrlich. Hast du den Eindruck, dass ich dir nichts gönne, dir alles verbieten will und dir den Spaß nehmen möchte? Nehme ich dir irgendwie so geistlich die Luft zum Atmen und du sehnst dich drauf, jetzt endlich mal leben zu können? Empfindest du mich als Sklave oder fühlst du dich als mein geliebter Sohn oder geliebtes Kind, geliebte Tochter? Und wenn wir genauso empfinden wie dieser jüngere Sohn in dem Gleichnis, dann sage ich euch, da ist das Problem, dann haben wir noch nicht erkannt, wie Gott wirklich ist. Wir haben den liebenden Gott noch nicht kennengelernt. Und damit sich das ändert, beschreibt Jesus nun, wie der Vater ist und wie er sich verhält. Und die Reaktionen des Vaters im Gleichnis sind sehr erstaunlich. Wir sehen das jetzt gleich, aber es kommt nochmal später, nochmal ganz faszinierende Reaktion. Zuerst mal sehen wir, dass der Vater überhaupt nicht den Sohn ausschimpft. Dass der keine Vorhaltung macht. Er gibt ihm anstandslos das Erbe und er lässt ihn gehen. Auch wenn es ihm das Herz zerreißt, und er weiß, er wird seinen Sohn nie wiedersehen. Das ist das Erste. Nachher sehen wir noch mehr. Der Sohn nimmt das Erbe, er reist ins Ausland und anfänglich ist alles richtig super und gut. Endlich Freiheit, endlich tun und lassen können, was er will. Jeden Tag Party und sehr viel Spaß. Doch so zu leben, das kostet Geld und irgendwann ist dieses ganze Erbe aufgebraucht. Plötzlich steht der junge Mann vor dem Nichts, absolut nichts. Und zu allem Unglück, das er selbst verursacht hat, kommt noch dazu, dass dann in dem Land, in dem er lebt, auf einmal eine Hungersnot ausbricht. Und er fängt an, schrecklich Hunger zu leiden. Und dann macht er Dinge in seinem Leben, die er normal nie gemacht hätte. Aber die Situation ist so aussichtslos, dass er Dinge macht, die so selbst ihn so entwürdigen wie sonst nichts. Und es geht so weit, dass er total seine Achtung vor sich selbst verliert und das macht. Jesus sagt, dass er sich zuerst an einem Mann in diesem Land hängt. Das klingt erstmal harmlos, doch das beschreibt etwas viel Härteres. Im griechischen Urtext steht für dieses an dem Mann hängen auch, dass er sich an dem Mann klebt, dass er sich ihm anbiedert. Und jetzt müssen wir verstehen, als Jude verschreibt er seine Seele diesem Mann, der kein Jude ist. Er wird zum Sklaven dieses Mannes und er verliert alle Rechte, die er hat. Das allein ist für einen Juden schon schlimm, aber das ist noch viel schlimmer, ist das, was er für einen Job hat. Er hütet Schweine. Er muss das machen, was jedem Juden zutiefst anekelt, verachtet. Er würde das nie machen. Und was auch vom Gesetz her verboten ist. Und dazu kommt noch, dass er einen Chef hat, der ihm keinen richtigen Lohn zahlt. Sondern sein Lohn ist das, was ihm die Schweine dann irgendwie zu fressen übrig lassen. Und wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Da ist dieser jüdische junge Mann und der kloppt sich mit den Schweinen um das Fressen. Wenn er Glück hat, bekommt er noch was. Er hat keine Freunde mehr. Er hat keine Familie mehr. Er ist menschlich total isoliert und tiefer kann jemand nicht mehr rutschen. In meiner Jugend, Kinder- und Jugendzeit hatte ich einen sehr guten Freund gehabt. Und diese Beziehung ist im Laufe der Zeit dann zunehmend so zerbrochen. Und das lag daran, das hat angefangen damit, dass er irgendwann mit 16 Jahren beschlossen hat und hat mir erzählt, du Björn, ich nehme Haschisch, ich will das mal ausprobieren. Und ich habe mit ihm diskutiert, sagt, mach doch den Scheiß nicht, lass das und so weiter. Und es half nichts, er war entschlossen. Und er sagte mir wirklich so aus tiefster Überzeugung, ich will richtig leben. Ich will das Leben genießen und ich will das und dazu brauche ich das. Das ist cool. Und leider hat er nicht angefangen zu leben. Er hat eine klassische Drogenkarriere hingelegt. Und nachdem er Haschisch genommen hat, ging es weiter mit Kokain und Heroin. Und schließlich ist er irgendwann, musste er dealen und er kam ins Gefängnis und hat da auch mehrere Jahre gesessen. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da war er auf Methadon, hat mehrere Entzugssachen durch hinter sich gehabt. Er war vollkommen aufgedunsen. Er war richtig dick. Und er hatte keine Zähne mehr gehabt. Er war körperlich und seelisch ein Wrack. Und so wie er dachte, dass er das Leben findet, die Freiheit findet, hat er es nicht gefunden. Und er war so wie der jüngere Sohn. Er hat sich selbst geschadet. Er hat sich abhängig von Menschen und von Dingen gemacht. Er hat seine eigene Achtung, seinen letzten Funken Selbstachtung verloren und hat sich selbst zerstört. Aber wisst ihr, wenn ich das so erzähle, geht es mir gar nicht darum, weil wir diese Gleichnisse oft dafür nehmen, für dieses Gleichnis. Es geht gar nicht darum, dass es um Menschen geht, die da ins Drogenmilieu abrutschen oder obdachlos sind oder irgendwas anderes. Es geht auch nicht um eine materielle Armut, die Menschen haben können, sondern es geht vielmehr um die Frage, wie sieht es in unserem Herzen aus? Und da spielt es keine Rolle, ob wir ein dick gefülltes Konto haben, uns bester Gesundheit erfreuen, sondern es geht da die Frage darum, wie sieht es in unserer Seele aus? Verhungert unsere Seele innerlich? Schreit sie nach Liebe? Denn das tun wir so lange, solange wir nicht den Vater haben, Gott den Vater, oder uns von ihm entfernt haben. Und bei dem Sohn wird das auf einmal, der ist an diesem Punkt. Er fühlt sich verlassen, leer, einsam, ungeliebt und er ekelt sich vor sich selbst. Und in dieser hoffnungslosen Lage trifft er eine lebensverändernde Entscheidung. Als er aber in sich ging, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Erst als der Sohn am Tiefpunkt seines Lebens ist, fängt er an, in sich zu gehen. Er denkt über sich, sein bisheriges Leben und seinem Vater nach. Und er begreift einerseits, dass er für seine Situation vollkommen schuld ist, selbst dran schuld, und dass er sich selbst in die Lage gebracht hat. Und dass er schuldig vor Gott und seinem Vater ist. Und andererseits wird ihm zum ersten Mal überhaupt bewusst, was für ein falsches Bild er von seinem Vater hatte. Sein jetziger Chef, der ihm ist es doch total egal, ob er für die Hunde geht oder nicht. Wenn das passiert, dann holt er sich irgendjemand anderen. Aber solange er noch lebt, kann er die Schweine hüten. Quetschen wir alles heraus, was wir können. Aber sein Vater dagegen, und das wird ihm im Vergleich erst jetzt richtig bewusst, das ist das totale Gegenteil. Er hat ihn eigentlich nie irgendwie schlecht behandelt. Er hat ihn immer sehr gut behandelt. Er war liebevoll zu ihm. Er hat bei ihm alle Freiheiten und Rechte als Sohn gehabt. Und selbst der einfachste Angestellte, dem ging es viel besser bei seinem Vater, als wie es er je haben kann. Und der Sohn ist erschüttert, wie blind er eigentlich die ganzen Jahre gegenüber seinem Vater sein konnte. Und ich denke mir, das ist manchmal auch für uns, die wir lang mit Gott leben, das ist manchmal so selbstverständlich. Manchmal müssen wir innerhalb uns bewusst machen, was haben wir eigentlich für ein Leben bei Gott? Wie genial ist das? Dem Sohn wird seine Schuld bewusst und er möchte den Versuch wagen, zu seinem Vater zurückzugehen, seine Schuld zu bekennen und ihm zu bitten, als einfacher Arbeiter bei ihm angestellt zu werden. Er weiß ganz genau, er hat überhaupt keine Gnade verdient. Die Sache ist eigentlich hoffnungslos, aber er will es trotzdem versuchen. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Vater, sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das beste Gewand und zieht es meinem Sohn an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Sandalen für ihn. Schlachtet das gemästete Kalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Es wäre doch voll verständlich, wenn der Vater seinen Sohn, wenn der an der Tür steht, hochkant rausgeschmissen hätte. Denn welcher Vater wäre auch durch dieses bösartige Verhalten des eigenen Kindes nicht tief verletzt worden. Doch wie Jesus den Vater nun beschreibt, das sprengt alle menschliche Vorstellungskraft. Jesus beschreibt, dass der Vater die ganze Zeit auf seinen Sohn gewartet hat. Ich stelle mir vor, da hat er am Zaun gestanden und er hat immer geguckt am Horizont. Kommt mein Sohn? Kommt er nicht? Tag und Nacht. Und dann sieht er ganz weit hinten in der Ferne einen kleinen Punkt kaum zu erkennen. Und er weiß, das ist mein Sohn. Und dann lässt er alles stehen liegen und er rennt auf seinen Sohn zu. Und wisst ihr, im Orient rennt kein alter Mann. Das ist ein No-Go. Denn wenn ein alter Mann rennen will, der haben ja langen Kaftan an, dann muss er das Gewand hochziehen, damit er nicht auf den Rand des Gewandes tritt und hinfällt. Also jede Frau die von euch, die ein langes Kleid hat, ihr wisst, was da ist, ne, ihr würdet stolpern, also müsst ihr hochziehen. Und wenn er das hochzieht, was bedeutet es? Ein alter Mann entblößt seine Beine und das ist mega peinlich. Das macht man nicht. Aber der Vater macht's. Er hält sich an keine gesellschaftlichen Konventionen, sondern er hat nur noch Augen für seinen Sohn. Und er rennt auf seinen Sohn zu und er schließt ihn dann glücklich in die Arme. Der Vater macht durch diese Handlung dem Sohn wieder zu seinem Sohn. Er gibt dem Sohn das beste Gewand, damit er wieder die Würde als Menschen zurückbekommt. Er kriegt auch nicht irgendein Gewand, er kriegt das beste Gewand. Er gibt ihm Sandalen, damit er von seiner Barfüßigkeit befreit wird. Wer barfuß gelaufen ist, war arm. Das war ein Zeichen dafür. Und schließlich erhält er noch einen Ring. Und das ist nicht ein normaler Ring, sondern das ist ein Siegelring. Der hat wieder alle Rechte und Befugnisse, alle Macht. Wenn der den Siegelring irgendwo draufgedrückt hat, dann konnte der alles kaufen, was er wollte. Er hat gehandelt im Namen des Vaters. Er war voll wieder integriert in der Familie. Aber nicht nur in der Familie wieder, sondern er war auch in der Dorfgemeinschaft wieder integriert. Denn wenn der Vater ihn aufnimmt, war das ein Zeichen an die ganze Dorfgemeinschaft, ihr könnt nicht mehr gegen meinen Sohn wettern, der ist hier mein Sohn. Ihr müsst ihn auch annehmen. Und die mussten ihn wieder annehmen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir ein völlig falsches Bild haben von Gott und wir uns deswegen von ihm entfernt haben, vielleicht auch sogar mit ihm gebrochen haben, dann zeigt uns Jesus, wie Gott, der Vater, mit uns umgeht. Und ich will das deutlich sagen, in dieser Geschichte geht es nicht nur, dass jemand mal weg ist oder sowas, es geht um einen Bruch und es geht um Verlorensein. Es geht hier auch ums ewige Leben. Das ist ein sehr ernstes Wort. Aber das Geniale ist, und das ist die frohe Botschaft, dass Jesus mit diesem Gleichnis zeigt, jeder hat die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Gott wartet mit offenen Armen auf uns. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, so sagt es auch die Bibel, dann ist er treu und gerecht. Und er nimmt uns wieder bedingungslos an. Wir werden wieder zu seiner Tochter, wir werden wieder zu seinem Sohn. Und wer unter euch noch nicht mit Jesus lebt, da schenkt er jetzt die Möglichkeit, wirklich endlich sein Kind zu werden. Und da spielt es keine Rolle, wie lange du schon da rumdümpelst, sondern es geht um diesen Anfang, den du machen kannst. Und jetzt können wir sagen, jetzt endet dieses Gleichnis, aber das Gleichnis endet noch nicht. Ich habe ja gesagt, es geht noch um einen zweiten Sohn, der ältere Sohn. Und in der alten Luther-Übersetzung war das die zwei verlorenen Söhne. Und das ist genauso ein verlorener Sohn. Dieser Sohn ist anders wie der andere, der aus Freiheit heißt es ja, und er will leben, der haut ab. Aber der Sohn bleibt und er ist eigentlich ein verbitterter Sohn. Als der ältere Sohn von seiner Feldarbeit heimkommt, da hört er schon die laute Musik und er hört fröhliches Lachen und ihm ist klar, dass es da ein großes Fest sein muss. Aber er weiß nicht warum. Erst als die Knechte seines Vaters ihm erzählen, dass der jüngere Sohn, der jüngere Bruder zurückgekommen ist und der Vater ihn wieder aufgenommen hat und das beste Mastkalb geschlachtet hat, da versteht er den Grund. Und diese Info, die macht den Sohn wütend. Sein unmöglicher Bruder hat sich aus der Verantwortung gestohlen und hat ihn die ganze Arbeit hier auf dem Hof alleine machen lassen. Und während er zu Hause schuften musste, hat der das Erbe genommen und hat das Leben genossen. Und jetzt, wo er nichts mehr hat, wo er am Ende ist, besitzt er noch die Dreistigkeit, wieder zurückzukommen und will da wieder angestellt werden. Und was macht der Vater? Das ist ja die Höhe. Der nimmt ihn wieder auf als Sohn. Diesen Nichtsnutz, diesen Loser. Der wird noch belohnt und kriegt das beste Mastkalb geschlachtet und ein riesiges Fest wird für ihn veranstaltet. Unmöglich, dieser Vater. Und weil der so wütend ist auf seinen Vater, wie er mit dem jüngeren Sohn umgeht, bleibt der Sohn von dem Festessen weg. Was für uns in unserer Kultur so eine unreifige Bockenheit ist, und es wäre kein Problem, wenn wir da vor einem Fest von unseren Eltern irgendwie nicht dabei waren, ist in dieser Kultur ein Unding. Es ist ein schlimmes Vergehen, was der Sohn macht. Denn der Sohn hat normalerweise bei einem großen Fest anwesend zu sein. Wenn er ohne Begründung den fernbleibt, missachtet er den Vater und er stellt ihn, und das müssen wir uns in dieser Kultur, wo es um eine Schamkultur geht, stellt er ihn vollkommen bloß. Das geht nicht. Das macht ein Sohn nicht. Und genau wie der jüngere Sohn, der mit seiner Erbforderung die Beziehung zum Vater zerstört hat, zerstört nun der ältere Sohn mit dem unbegründeten Fernbleiben vom Festessen die Beziehung zum Vater. Der ältere Sohn wäre jetzt auch nicht automatisch mehr Sohn und er wäre auch aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen worden, genau wie der jüngere vorher. Und jetzt sehen wir wieder Gott den Vater. Wieder geht der Vater aus Liebe zu seinem Sohn und er sucht ihn. Nicht der Sohn kommt auf den Vater zu, der Vater sucht den Sohn. Und wieder reicht der Vater dem Sohn die Hand zur Vergebung, dass er vergeben bekommt. Er reicht ihm die Hand, so wie er vorher dem anderen Sohn auch die Hand gereicht hat. Und als der Vater seinen Sohn dann fragt, warum er nicht kommt, da bricht so der ganze Frust aus dem jungen Mann heraus, der scheinbar so seit vielen Jahren in ihm schon so gebrodelt hat, sich angesammelt hat. Er sagt, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du mir von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur einen jungen Ziegenbock gegeben. damit ich mit meinen Freunden einmal so richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat nebenbei, steht im in einem anderen Teil überhaupt nicht. Er vermutet das. Ist manchmal auch so eine interessante Sache, so den Wunsch, vielleicht hätte er es auch gern selbst getan. Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Jetzt lässt du sogar das gemästete Kalb für ihn schlachten. Der ältere Sohn ist voller Zorn. Seine tiefe Unzufriedenheit, sein Frust und seine empfundene Ungerechtigkeit wirft er seinem Vater voll an den Kopf. Es sagt ihm, dass er sich für seinen Vater die ganzen Jahre abgerackert hat. Im griechischen Urtext steht da nicht abrackern, sondern da steht, er wäre Sklave vom Vater gewesen. Der Sohn drückt aus, wie er sich empfindet. Er empfindet, dass er eigentlich ein Sklave vom Sohn ist und nicht der Sohn vom Vater. Der Vater ist für ihn ein herrschsüchtiger und geiziger Tyrann, ein Sklaventreiber, der immer nur von ihm fordert und nie etwas schenkt. Wenn er nicht so pflichtbewusst und treu wäre, dann hätte er schon längst die Düse gemacht, genau wie der Jüngere. Aber er ist ja so ein guter Sohn, er bleibt ja da. Ich habe immer wieder erlebt, dass treue Mitarbeiter, die jahrzehntelang in einer Gemeinde mitgearbeitet haben, genauso reagieren wie dieser ältere Sohn. Nicht so objektiv, dass du es so erkennst, sondern manchmal ganz verdeckt. Das kommt dann in so Aussagen durch. Und ich weiß noch, damals in meiner Heimatgemeinde in Rüsselsheim, war ich damals mit einer Leitung, da haben wir dann, hatte die Kindergottesdienstmitarbeiterin nach 20 Jahren gesagt, ich will meinen Dienst aufgeben, sucht jemand Neues. Und wir haben uns dann wirklich bemüht, einen Ersatz zu finden, aber wir haben niemanden gefunden. Und dann haben wir sie einfach gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnte, das nochmal so lange weiterzumachen, bis wir jemanden gefunden haben. Und dann kam ihre Antwort, und ich weiß es noch genau, mit voller Verbitterung und Empörung: Ich habe diesen Dienst nun 20 Jahre gemacht. Das mache ich nicht mehr. Jetzt sollen es die anderen mal machen. Merkt ihr, wie hier der ältere Sohn spricht? Es geht nicht darum, dass wir viele Jahre einen Dienst gemacht haben und der Gemeinde und nicht mehr machen möchten, dass wir müde sind, ausgepowert, alles okay, alles richtig, das dürfen wir. Und dass wir dann zurückgehen. Wir auch als Leitung haben immer gesagt, wir wollen nicht, dass jemand da kaputt geht. Aber die Frage ist, wie sehen wir den Dienst, den wir für Gott machen, denn an? Ist das eine Ehre für Gott? Machen wir das mit Freude? Und vor allem, wie sehen wir Gott, der uns in diesen Dienst hereingestellt hat? Als Sklaventreiber oder als liebenden Vater? Wir haben auf Krishona über dieses Gleichnis in der Seelsorge gesprochen. Und ich dachte immer, ich habe kein Problem eigentlich, ich bin Kind Gottes und so weiter. Aber in diesem Seelsorgeunterricht wurde mir auf einmal bewusst, wie sehr ich innerlich manchmal wie dieser zweite verlorene Sohn bin. Ich weiß, dass ich damals in der Gemeinde, wo ich war, sehr viel gemacht habe. Ich war in der Gemeindeleitung, ich habe Jugendarbeit gemacht, ich habe auch noch in der Gottesdienstleitung mitgemacht, ich habe alles möglich gemacht, waren alles sowas. Und dann habe ich die Berufung nach Schönau bekommen. Und wisst ihr, ich war froh, dass ich den ganzen Dienst abgeben konnte. Und das war erschreckend, als wir diese Sache dann im Unterricht durchgenommen haben. Dieses Gleiche ist bewusst geworden, Björn, du bist genauso wie diese verlorene Sohn. Du machst etwas nicht mehr aus Liebe vor Gott, sondern weil du nur dich verpflichtet fühlst. Und es war hilfreich und es hat mir geholfen zu merken in dem Moment, Björn, du bist voll für Gott engagiert, aber in dein Herz, da hast du immer noch einen Sklaventreiber da oben und nicht den liebenvollen Vater. Dem älteren Sohn macht der Vater bewusst, wie falsch seine Sicht von ihm die ganze Zeit gewesen ist, indem er ihn erklärt: Mein Sohn, Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Der Sohn war nie ein Sklave. Er war nie der Sklave vom Vater, sondern immer nur der geliebte Sohn. Er hätte sich zu jeder Zeit alles das nehmen können, was er wollte, ohne überhaupt den Vater um Erlaubnis zu bitten. Jeden Abend hätte er sich das beste Mastkalb schlachten können und Party feiern können. Der Vater hätte ihm das gegönnt. Er macht es bloß nicht, weil er ein falsches Bild vom Vater hat und weil er denkt, so ist es bei mir, so ist dieser Vater, der gönnt mir nichts. Es ist nicht das Bild, also das Bild, das er hat, ist nicht die Realität, sondern sein gemachtes Bild. Und genau wie der jüngere Sohn, so geht der Vater wieder auf den Älteren zu. Er geht wieder zu, er bietet ihm wieder die Möglichkeit an, dass er vergeben bekommt, dass er einen Neustart macht. Und Jesus zeigt uns damit, dass das möglich ist, dass man neu anfangen kann. Und was Gott, wie Gott ist und dass Gott möchte, dass wir ein neues Bild von ihm bekommen. Nicht dieses verknorzelte, falsche Bild, sondern das biblische Bild. Das Spannende, finde ich, an diesem Gleichnis ist, wenn man so äußerlich die beiden Söhne betrachtet, dann hat man das Gefühl, die handeln völlig anders, tun sie auch, der eine bricht aus, der andere bleibt, aber so in Wirklichkeit wird man nie denken, die Motivation, die sie beide haben, die sind unterschiedlich. Aber das ist es nicht. Wenn wir in die Herzen hineinschauen, dann sehen wir, dass beide Brüder genau gleich empfinden, nur unterschiedlich es ausleben. Beide kennen den Vater nicht, den liebenden Vater nicht. Beide halten ihn für einen lieblosen Tyrann, der sie quälen möchte und ihnen nichts gönnt. Der eine bricht aus der Beziehung und haut ab, der andere bleibt da, ist treu die ganze Zeit dabei, aber innerlich hat er die Beziehung schon längst beendet. Er ist genauso verloren wie der andere. Und die Botschaft, die Jesus uns durch dieses Gleiches geben will, ist, egal ob wir der jüngere Sohn sind oder ob wir der ältere Sohn sind, Gott möchte, dass wir zurückkommen, dass wir in der Beziehung mit ihm wieder zurückkommen, dass unsere Beziehung eine Liebesbeziehung wird, dass wir erfahren, wie dieser Gott ist, dass wir ein anderes Bild endlich bekommen von dem wahren, liebenden Gott. Und dass wir nicht an dieser Lüge, die wir vielleicht die ganze Zeit intus haben, dass wir nicht an der festhalten. Und dann sagt er auch noch, wenn wir umkehren, dann nimmt er uns in die Arme und er fängt mit uns neu an. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bin weder der ältere noch der jüngere Sohn, ist es trotzdem hilfreich, mal sich bewusst zu machen, was für einen Gott wir haben. Wir wissen nicht, in welche Situation wir vielleicht kommen können. Welche Krisen wir erleben, welche Krankheiten, welchen Tod wir im Umfeld erleben, das wissen wir alle nicht. Und dann ist es aber gut zu wissen, weil da kann manchmal ein Bruch in unserer Beziehung zu Gott kommen. Wir hauen ab, dass wir wieder zurückkommen können und wissen, wir haben diesen Vater, einen liebenden Vater. Amen.